Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute der Eurasienkomplex, warum und wie dem Westen die Zukunft entgleitet. Eine Buchvorstellung mit Thomas Fassbender und Uwe Leuschner. Aufgezeichnet am 29. Januar 2025 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Buchvorstellung mit Thomas Fassbender und Uwe Leuschner unter dem Titel Der Eurasienkomplex, warum und wie dem Westen die Zukunft entgleitet. Unsere heutigen Gäste sehen Europa geopolitisch in einer Sackgasse. Statt zu erkennen, dass der eurasische Raum zusammen über 3/4 der Weltbevölkerung und die meisten Rohstoffe der Welt verfügt, sei das westliche Bild von Russland, China und anderen nicht-westlichen Staaten von Vorurteilen, Unwissen und Überheblichkeit bestimmt. Stattdessen plädieren sie dafür, auszuloten, wie ein friedliches Miteinander auf Augenhöhe dauerhaft möglich ist. In ihrem immer wieder auch autobiografisch gefärbten Buch wollen sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem Osten weitergeben. Herrn Uwe Leuschner dürfen wir heute zum ersten Mal in unserem Haus begrüßen. Er studierte Außenwirtschaft in Prag, arbeitete als Exportkaufmann im DDR-Außenhandel und war ab 1996 als Logistiker in Russland für verschiedene Transportunternehmen, vornehmlich im Containerverkehr zwischen Fernost und Westeuropa tätig. Dr. Thomas Fassbender ist nach 2015 und 2022 heute mittlerweile zum dritten Male bei uns. Er ist gelernter Industriekaufmann, promovierter Philosoph und Journalist. Von 1992 bis 2015 war er in Russland als Manager und Unternehmer tätig. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland arbeitet er als Journalist und leitet seit 2024 das Ressort Geopolitik der Berliner Zeitung. Er ist Autor von Wladimir Putin, eine politische Biografie und das unheimliche Jahrhundert vor der Zeitenwende. Lieber Leuschner, lieber Dr. Fassbender, ich freue mich, Sie heute Abend hier bei uns begrüßen zu dürfen und bitte Sie nunmehr ums Wort.
Die Nachricht vom russischen Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar 2022 gehört zu den Momenten, die sich vermutlich in jede Biografie einkerben. Wo waren Sie, als Sie vom Fall der Mauer erfuhren? Die Älteren erinnern sich an die Kuba-Krise 1962, den damals unmittelbar drohenden Atomkrieg oder an den Prager Frühling 1968 und dessen Ende. Davor waren es die Kriegsausbrüche 1914 und 1939, die wie Schlagwetter das Idyll zweier blühender Sommer zerrissen. Uwe Leuschner. Die Meldung von den Raketen auf Kiew und vom Einmarsch russischer Panzer erreichte mich in Wien, einem Ort, an dem europäische Neutralität als Ergebnis des Zweiten Weltkriegs besonders gelebt wird. Ich war in meinem Leben selten so schockiert wie an jenem Tag. Natürlich war die Nachrichtenlage schon Wochen zuvor sehr zugespitzt, die Stimmung angespannt. Aber alle meine Freunde, meine Bekannten, mein gesamtes Umfeld und natürlich ich selbst auch konnten sich nicht vorstellen, dass russische Truppen einen Angriff gegen einen fremden Staat und seine Menschen ernsthaft wagten. In meinem Leben war ich nur zweimal mit so etwas wie Staatsterrorismus und militärisch aggressivem Potenzial in Berührung gekommen. Beide Male betraf es die Sowjetunion. Als Siebenjähriger während einer Urlaubsreise mit meinen Eltern nach Ungarn sah ich auf dem Territorium der CSSR sowjetische Panzer. Ich war zu jung, um irgendwelche Hintergründe zu begreifen, aber an das Angstgefühl erinnere ich mich. Die Invasion sowjetischer Truppen in Afghanistan Ende der 70er Jahre habe ich nur entfernt wahrgenommen. Realistischer wurde es, als ein russischer Mitarbeiter in den 90er Jahren von seinen eigenen Erfahrungen während des Afghanistan-Feldzugs berichtete. Seine Prothese und die Sprachstörungen belegten, was er erlebt hatte, die Grausamkeiten und die Sinnlosigkeit dieses sowjetischen Kriegs. Und jetzt ein Überfall der Russen auf die Ukraine, ein Krieg mitten in Europa im 21. Jahrhundert, Bomben und Panzer, wo ich in den letzten Jahren immer wieder aktiv war und so viele Freunde besaß. Thomas Fassbender. Am Abend des 23. Februar saß ich auf dem Podium eines Berliner Salons, neben mir der Gründer des Zentrums Liberale Moderne, Ralf Füchs. Wir diskutierten über meine gerade erst erschienene Putin-Biografie. Der Krieg war zum Greifen nah, ein stummer Gast im Türrahmen. Würde Putin angreifen? Ich hielt einen Krieg für möglich. Im drittletzten Absatz der Biografie, Seite 564, geschrieben im November 2021, steht der Satz: In Ostmittel- und Osteuropa birgt die tragische Lust am Recht haben und Recht behalten auch den Keim eines neuen europäischen Krieges. Im Publikum saß der Weltautor Alan Posner. Er fragte mich, wie viele Soldatenleben Putin bei einem Angriff riskieren würde. Ich dachte kurz nach, suchte nach einer für mein Empfinden astronomischen Zahl und antwortete 8000. Für einen Augenblick hatte ich an eine fünfstellige Zahl gedacht, wollte aber keiner aussprechen. Ralf Füchs und ich kamen an dem Abend nicht zusammen. Putin war ihm das Böse und dem Bösen begegnet man nicht differenzierend distanziert. Am nächsten Morgen dann, mein erster Blick geht immer auf das Smartphone-Display, Putin ordnet Militäreinsatz in der Ukraine an. Den Tag verbrachte ich in so etwas wie Trance. Tief im Bauch wuchs das Gefühl, jetzt geht dein halbes Erwachsenenleben zu Bruch. 1992 war ich nach Moskau gezogen und erst 2015 zurückgekommen. Die deutsch-russische Nähe war mir so selbstverständlich wie die deutsch-französische, ebenso tief in der Geschichte verwurzelt. Natürlich haben wir schreckliche Kriege gefochten, mit wem nicht? Deutschland zwischen Ost und West ist ein Naturzustand, auch wenn es den Zeitgenossen unzeitgemäß in den Ohren klingt. Die Zeitgenossen sterben, die Natur bleibt. On revient toujours à ses premières amours.
Tja, Thomas ist relativ schnell in unser erstes Kapitel eingestiegen, das heißt die Zeitenwende. Und Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich heute gemeinsam mit Thomas hier sein kann. Will vielleicht noch ein paar Vorbemerkungen machen zu unserem Buch. Wir kennen uns seit 1998 und wir haben uns kennengelernt in Moskau. Ich komme aus dem Osten. Ich bin ein zutiefst in der DDR sozialisierter Mensch gewesen, komplett integriert ins System. Ich bin in der DDR Leistungssportler gewesen, habe die Vorteile und Anstrengungen des DDR-Leistungssports sehr aktiv erlebt. Ich habe einen Beruf gelernt mit Abitur. Das heißt, es gab in der DDR auch schon duale Ausbildung. Ich habe dann das große Glück gehabt, in Prag zu studieren, an einer Universität, an der Ottar Schick, der Denker und Lenker der Revolution von 1968 in der CSSR seine marktsozialistischen Ideen entwickelt hat, was mich sehr gebannt hat und wo ich sehr interessiert war, was mich eigentlich mein ganzes Leben lang nicht losgelassen hat. Dann kam die Wende und das war für mich meine erste Zeitenwende. Und mit der Wende und dem Orientieren, sich im Osten und im Westen zu orientieren, ich bin dann nach Amerika gegangen, in die USA, habe dort ein Zusatzstudium gemacht, um überhaupt mal zu begreifen, was Marktwirtschaft ist. Und ich dachte dann irgendwo, wenn du zurückkommst, dann verkaufst du das im Osten. Und im Osten ist aber niemand gekommen. Dann habe ich es im Westen verkauft, bin so mehr oder weniger in Netzwerke integriert gewesen innerhalb von bestimmten Beratungsunternehmen. Und wie es der Zufall dann wollte, bin ich 1996 in die Logistik gekommen und ein Hamburger Logistikunternehmen hat mich nach Moskau geschickt. Das ist schon ein Lagerhausbau, nach westlichem Muster, so hieß es damals. Und aus dem einen Jahr, was ursprünglich mal geplant war, sind dann insgesamt 25 Jahre geworden. Mit vielen, vielen Aktivitäten, auch als selbstständiger Unternehmer bis 2006 in der Logistik in Osteuropa. 2004 habe ich dann angefangen, in China eine eigene Firma zu gründen und eigenes Business zu machen. Wie das dann so war, deutsche Banken haben Geschäfte im Osten nicht finanziert und wir mussten dann irgendwann eine Entscheidung treffen und wir haben dann verkauft. War auch nicht schlecht. Ich bin dann 2009 zur Deutschen Bahn gegangen und war dann 12 Jahre bei der Deutschen Bahn und habe mich dort um die Containerverkehre mit China eigentlich von Beginn an gekümmert und bin eigentlich sehr stolz, was uns da gelungen ist. Und ich sage das ganz klar, es war damals kein politisches Motiv von irgendjemanden aus China. Herr Xi hat seine Belt and Road-Initiative erst 5 Jahre später in die Welt gebracht. Sondern es war einfach unternehmerisches Interesse, womit es damals losging. Aber natürlich auf diesem Weg haben wir viel, viel Erfahrung gehabt und gesammelt, sammeln können. Und Thomas ist mir damals 1998 über den Weg gelaufen. Ich glaube, ich kann das sagen. Ja, Thomas hatte damals auch, er hat sich ja auch versucht, im Osten so in bestimmten Bereichen das Business zu arrangieren. Und er hat ein ganz tolles Business. Er hat mit seinen Partnern Baumwolle in Usbekistan gekauft. Ich habe sie transportiert. Wir haben ein Lager gesucht in Saratow an der Wolga. Da haben wir einen alten Schweinestall gefunden, den haben wir ausgebaut. Dann haben wir die Baumwolle eingelagert und wenn die Preise an der Börse in Rotterdam hoch waren, wurde sie verkauft.
Ja, dazwischen auch noch gewoben und gesponnen und gewoben.
Ja, und getrocknet. Ja. Und so beiden unterschiedlichen Biografien, ja, die eine Ost und die andere West, hat uns gereizt, irgendwann zu sagen, weil wir viele Gespräche geführt haben, wir schreiben mal das auf, was uns bewegt, weil unterschiedliche Gesichtspunkte in unserer Entwicklung haben uns trotzdem und das vor Ort, vor allen Dingen in Russland, zu gemeinsamen Einschätzungen gebracht in der Welt. Wir sind Freunde geworden und wir sind damit auch ein lebender Beweis. Ost und West zusammen geht ganz gut. Ja, und das vielleicht so als eine ganz wichtige Vorbemerkung. Eine zweite Vorbemerkung, wir haben nicht geschrieben über etwas. Wie wir das in vielen, vielen Büchern und teilweise auch in vielen, vielen Veranstaltungen ja hören und sehen, dass es viele Leute gibt, die haben alle eine Meinung und die Meinung, die wird wiederholt und die wird dann potenziert und dann weitergetragen. Sondern wir haben was geschrieben von etwas, was wir selber erlebt haben. Ja. Und wir sind auch nicht in irgendeiner Art und Weise oder haben uns versucht, in keinster Art und Weise dort irgendwelchen ideologischen Prinzipien zu unterwerfen, sondern wir haben einfach das aufgeschrieben, was wir wissen von dem Netzwerk, von dem Freundeskreis, den wir uns angeeignet haben, der immer noch größer ist im Osten, so kann ich das sagen, als der, den wir hier haben. Wir haben inzwischen auch einen ordentlichen hier, aber wir waren halt lange weg. Ja. Und eine Zeit von 20, 25 Jahren, die ist schon sehr, sehr prägend. Aber wir sind Leute, die wollen davon sprechen, was wir erlebt haben. Und wir wollen vor allem einer jungen Generation, und wenn wir uns hier umschauen, sehen wir das ja, wir sind ja alle schon ein bisschen grauer geworden, Silberlocken, dass wir ansprechen, dass junge Leute sich einfach arrangieren und gucken in die Welt und dass die Welt offen ist. Das ist ein ganz wichtiger Anspruch. Das vielleicht noch zu einer kurzen Vorstellung oder Bemerkung von uns beiden, die ich machen wollte. Und jetzt bin ich auch dran.
Jetzt muss ich das vorlesen, sonst kauft keiner das Buch.
Ja, eben. Ich gehörte 1989 der 850-köpfigen DDR-Delegation an. Angekommen in Pyongyang fuhr unser Konvoi, das waren die Weltfestspiele der Jugend und Studenten. Angekommen in Pyongyang fuhr unser Konvoi auf den ungeheuer breiten und völlig leeren Straßen durch ein Spalier aus Kindern und Erwachsenen mit Fahnen und Blumenschmuck. Die Nordkoreaner bemühten sich sichtlich, der Weltjugend zu zeigen, was für tolles Land und welche tollen Menschen sie waren. Die Stadt war herausgeputzt, die Armut geschickt verhüllt. Viele Neubauten waren extra für das Festival errichtet worden. Im eigens gebauten Stadion 1. Mai mit seiner Kapazität von 150.000 Besuchern, noch immer das zweitgrößte Stadion der Welt, waren gigantische Choreografien und Shows vorbereitet. Kim Il-sung, der nordkoreanische Führer, der wie ein Gott verehrt wurde, war überall präsent. Wenn nicht persönlich, dann auf riesigen Porträts und Plakaten. Mit vielfältigen Zitaten und von allen Nordkoreanern gehuldigt. Seine überlebensgroße Statue, die er schon zu Lebzeiten errichten ließ, demonstrierte Selbstüberschätzung, Personenkult und Machtmissbrauch. Nordkorea war ein sehr armes Land, isoliert von der Welt, ein Land mit Hungersnöten, Versorgungsengpässen, Zuteilungen von Konsumgütern und einem diktatorischen Herrschaftssystem. Das Land hatte kaum etwas mit dem von uns in der DDR erlebten Sozialismus zu tun. Doch während der Weltfestspiele hatten die sozialistischen Länder dafür gesorgt, dass alles Nötige im Angebot war. Ein potjomkinisches Dorf mit Bier aus Japan und Europa, Obst und Gemüse aus der Sowjetunion, bunten Klein-Klein aus Korea und chinesischen Souvenirs und Textilien. Ein improvisiertes Schaufenster der sozialistischen Welt im nordkoreanischen Überwachungsstaat. Die meisten Teilnehmer waren in riesigen Hotelkomplexen entlang der Kwangbok-Straße untergebracht. Einer langen, breiten Allee mit Restaurants und Begegnungsstätten. Da es kaum Autoverkehr gab, tummelten sich die Menschen auf dem Asphalt oder zwischen den Hochhausschluchten, diskutierten, sangen und tanzten. Die internationale Situation war unruhig. In Europa hatte in Ungarn der eiserne Vorhang Löcher bekommen. Der DDR liefen die Menschen in Scharen davon und in der Sowjetunion waren die Regale leer. Es gab erkennbar soziale und damit politische Verwerfungen. In China war es zu blutigen Zusammenstößen in der Hauptstadt gekommen. Der Staatsbesuch Gorbatschows musste im Hinterzimmer abgewickelt werden. Die einzigen Festivalteilnehmer, die scheinbar problemlos ihre Tage verlebten, das waren die in der Komsomol-Delegation aus der Sowjetunion. Sie beteiligten sich zwar an zahlreichen Diskussionen, waren aber vor allem interessiert, in der Festivalstadt shoppen zu gehen und Orte zu finden, an denen man ausgiebig auf die Freundschaft anstoßen konnte. In der Kwangbok-Straße traf ich auch einen alten Bekannten wieder, Stanisław. Wir hatten uns 1996 kennengelernt. Da war er Chef des Moskauer Komsomol. Gemeinsam besuchten wir damals den neuen Chef der Moskauer Kommunistischen Partei, Boris Jelzin. In unserem kurzen Gespräch schwärmte Jelzin von den neuen Ideen der Liberalisierung. Für den Moskauer Privatsektor, vor allem Handel und Dienstleistungen, beginne eine neue Epoche, jubelte Jelzin. Und Stanisław pflichtete ihm bei. Die Perestroika werde die Sowjetunion komplett verändern. Puh, dachte ich. Zurück in Berlin verfasste ich meinen Reisebericht und schickte ihn wie üblich auch an die SED-Bezirksleitung in Berlin. Danach durfte ich dreimal beim Berliner Parteichef Günter Schabowski antreten, weil man nicht glaubte, was Jelzin gesagt hatte. Er und die Berliner Genossen hatten keinen Schimmer, wie weit sich die Moskauer Vorstellungen von ihren eigenen inzwischen entfernt hatten. Als ich Stanisław 1989 in Pyongyang wieder sah, war ich zuvor schon auf mehreren Partys. Er prophezeite mir, dass es zu keinem guten Ende mit uns führen würde, wenn die DDR nicht endlich begreife, dass Liberalismus und Marktwirtschaft notwendig seien. Ich musste ihn, der reichlich Wodka-Intus hatte, an jenem Abend im DDR-Wohnheim in Sicherheit bringen. Er hatte sich lautstark mit nordkoreanischen Aufpassern angelegt. Es wäre keine gute Idee gewesen, ihn torkelnd zurückzulassen oder seinen Moskauer Sicherheitsleuten auszusetzen. Jedenfalls war er später im nüchternen Zustand für die Rettung außerordentlich dankbar. Und wir verabschiedeten uns bis zu einem sicherlich baldigen nächsten Treffen in Moskau. Die DDR-Delegation besaß ein eigenes Clubhaus. Dort wurde ebenfalls Freundschaft organisiert und präsentiert. Kultur, Rockgruppen, Tanzeinlagen, Künstlergespräche, Begegnungen mit DDR-Spitzensportlern und vieles weitere. Ich erinnere mich an die Freundschaftstreffen der nationalen Delegationen. Besonders kurios war eins,
mit der Jugenddelegation aus der Bundesrepublik. Vorher hatten wir den sehr ernsten Hinweis bekommen, bei dem Treffen keine blauen FDJ-Hemden, sondern weiße Hemden zu tragen. Die Freunde aus Westdeutschland kamen ebenfalls in weißen Hemden. Und schnell hatte sich alles aufs Beste vermischt. Die Chefs der DDR-Delegation waren jedenfalls verwundert, wie einfach und unkompliziert sich die gemischten Deutschen untereinander austauschen. Vor allem aber, wie gut sie sich verstanden. Es war sowohl kurios als auch völlig normal. Klassenkampf war bei der Begegnung nicht zu spüren. Wir vertraten unterschiedliche Systeme, waren uns aber näher, als wir eigentlich erwartet hatten. Der Fall der Mauer war keine 4 Monate entfernt. Aber damals in Nordkorea undenkbar. Als wir uns von den westdeutschen Kollegen verabschiedeten, wusste keiner, dass wir ein gutes Jahr später in einem gemeinsamen Land leben würden. So sprunghaft und schnell kann Geschichte sein. Meinen Freund Stanislav habe ich übrigens wirklich wieder getroffen. Allerdings erst 8 Jahre später in Moskau. Er war inzwischen Präsident der Handels- und Industriekammer der Russischen Föderation. Er begrüßte mich herzlich, erklärte aber sofort, wenn hier jemand reinkommt, dann sprechen wir nicht darüber, dass wir uns von früher kennen. Die Ideen der entwickelten sozialistischen Gesellschaft hatte der ehemalige Moskauer Komsomolchef längst vergessen. Er war Teil des neuen liberalen Machtsystems und verstrickt in eine Reihe von Korruptionsfällen, die später durch die Staatsanwaltschaft nie so richtig aufgeklärt wurden. Stanislav hatte seine sowjetische Vergangenheit hinter sich gelassen. Aus alter Verbundenheit bot er mir an, meine unternehmerischen Ambitionen in Moskau gegen eine Firmenbeteiligung zu befördern. Ich habe mich schnell verabschiedet und ihn nie wieder getroffen. Stanislav war Teil des neuen politischen Establishments. Ich als junger Unternehmer aus Ostdeutschland auf dem Weg in den russischen Logistikmarkt. Ich besaß keine finanzielle Unterstützung und keine unternehmerische Erfahrung, wohl aber nunmehr die Erfahrung, dass Bekanntschaften und Netzwerke aus der Zeit des Sozialismus zumindest in diesem Fall nichts wert waren. Es gab nach meiner Überzeugung nur einen Weg, um in Moskau Fuß zu fassen. Ehrlichkeit, Beharrlichkeit und Kontakt mit ehrlichen russischen Menschen, von denen ich in Moskau sehr viele getroffen habe. Das war auch mein Weg nach Eurasien. Ich war offen für Neues.
Ja, wir haben ja hier in dem Buch so ein Potpourri. 5 Teile. Nur die Kapitel, damit Sie eine Idee bekommen. Zeitenwende, ja, da haben wir eben schon mal angerissen. Deutschland, Ost und West ist immer so ein unterschwelliges Thema bei uns beiden. Europa bis Vladivostok, eben die Auseinandersetzung mit der gorbatschowschen Idee des Europas von Lissabon bis Vladivostok. Das Reich der Mitte, also auch China kommt nicht zu kurz, das ist vor allem Uwes Erfahrung. Und schließlich eurasische Zukunft, das ist eigentlich, sagen wir mal, der eigentliche politische, wenn man das so ernst nehmen will, Appell des Buches. Gegen, das ist die zentrale Botschaft, wir dürfen keinen neuen eisernen Vorhang, keine ideologische Mauer, keine systemische Mauer wieder aufbauen. Das würde uns im Zweifel und vor allem uns als Deutsche, nicht nur als Europäer, sondern besonders als Deutsche am allermeisten schaden von allen. Deutsches Engagement im Osten. Nach 1990 und später in den Nullerjahren suchten auch tausende Deutsche ihre berufliche Zukunft in Russland. Motive und Hintergründe waren unterschiedlich. Sie waren subjektiver wie objektiver Natur, lauter oder weniger lauter. Mancher hoffte, ein Stück vom großen Kuchen abzubekommen. Die Beschränkungen für privates Unternehmertum, Investitionen in Produktivkapital und grenzüberschreitenden Handel waren aufgehoben. Es gab kaum eine Geschäftsidee, die nicht zumindest einen Anfangserfolg versprach. Auswärtige Fachkräfte, Universitätsabsolventen, Handwerker und Unternehmer konnten sich neu orientieren. In aller Regel hatten die Ostdeutschen Talent, Erfahrung und Durchhaltevermögen vorausgesetzt, gute Karten, besser jedenfalls als die Besserwessis. In der Blütezeit, in Nullerjahren bis zum Höhepunkt um 2012, waren in der Russischen Föderation mehr als 6000 deutsche Firmen registriert. Ihre über 400.000 russischen Mitarbeiter besaßen sichere und sozial verantwortlich ausgestattete Arbeitsplätze. Zusammen mit ihren Familien waren rund 1,5 Millionen Russen, mittelbar oder unmittelbar, in die Kultur, die Prozesse und die Traditionen der deutschen Wirtschaft und Arbeitswelt eingebunden. Natürlich wollten auch die deutschen Unternehmer in Russland Geld verdienen. Wirtschaft basiert nicht auf Altruismus. Sowohl der Mittelstand als auch die Großindustrie machten dort länger als 2 Jahrzehnte in der Regel hervorragende Geschäfte. Das Risiko der Geschäftstätigkeit lag aber immer bei den investierenden Unternehmen. Dieser Grundsatz wurde von der deutschen Politik auch nie in Frage gestellt. Deutsche Unternehmen investierten nicht nur in Moskau oder St. Petersburg, sondern auch im Ural und in Sibirien, in den Industriezentren am Schwarzen Meer und anderen Regionen. Über das riesige Land verteilt entstanden lukrative Produktionen, Automobilindustrie und Fahrzeugbau, Landmaschinen, chemische und Lebensmittelindustrie, Pharmaunternehmen, Energie- und Rohstoffgewinnung und natürlich der Handel. Hinzu kamen Dienstleister und Berater. Aus dem Erdgasröhrengeschäft der 70er Jahre, seinerzeit forciert von Mannesmann und Otto Wolf von Amerongen, entwickelte sich eine Kooperation russischer und deutscher Konzerne, die ihrerseits mittelständische Unternehmen nach sich zogen. Für die russische Seite waren deutsche Unternehmen attraktiv, politisch wie ökonomisch. In einem Unternehmen mit deutscher Beteiligung angestellt zu sein, sicherte persönliche und familiäre Perspektiven. Zudem, deutsche Unternehmensvertreter mutierten zu Diplomaten, zu Wegbereitern der Verständigung und zu Vorarbeitern beim Ausbau der beiderseitigen Beziehungen. Aus Leuchtturmprojekten wurden Maßnahmen der ökonomischen Integration mit einer Vielzahl volkswirtschaftlicher Vorteile, allen voran die gesicherten Lieferungen von Öl und Gas zu attraktiven Preisen. Teilen der deutschen Öffentlichkeit gilt das wirtschaftliche Zusammenwachsen mit Russland heute als Weg in die Sackgasse der Abhängigkeit. Dabei waren es die Deutschen in Russland, die angesichts der zunehmenden westlich-russischen Konfrontation in ihren Netzwerken für Ausgleich und Kompromiss warben. Der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 setzte dem ein jähes Ende. Die Sanktionen ließen Produktions- und Lieferketten reißen. Investitionen in Milliardengröße mussten abgeschrieben werden. Tausende deutsche Unternehmen zogen sich völlig aus Russland zurück. Hunderttausende Russen verloren ihre zumeist überdurchschnittlich gut dotierten Arbeitsplätze. Die deutsche Community schrumpfte binnen weniger Monate auf ein Minimum. Waren die deutschen Unternehmer naiv und blind in ihrem Engagement? Hatten sie die politische Konstellation falsch eingeschätzt? Hatten sie nicht sehen wollen, wohin seit 2012, als Putin neuerlich zum Präsidenten gewählt worden war, die Reise gehen würde? Man kann die Fragen auch anders stellen. Warum folgte die Politik nicht den Einschätzungen der deutschen Wirtschaft? Warum nutzte sie nicht deren Erfahrungen, um Kompromisse zu finden und zu suchen und zu finden? Wirtschaftliche Interessen und politische Rahmenbedingungen korrespondieren immer. Wenn die politischen Interessen sich verselbstständigen und ideologisch gesteuert werden, verliert in der Regel die Wirtschaft. Sie zahlt den oft hohen Preis für eine dumme Politik. Russland war lange Zeit ein nahezu sicherer Investitionsstandort. Mit Bürgschaftsprogrammen der staatlichen KfW-Bank unterstützte die Bundesregierung umfangreiche Investitionsprojekte. Der Schulterschluss von Politik und Wirtschaft rührte daher, dass die Politik die Herausbildung einer russischen Zivilgesellschaft als Ziel definiert hatte und im unternehmerischen Engagement eine probate Unterstützung sah. Seit dem Staatsstreich in der Ukraine 2014 und dem beginnenden Bürgerkrieg im Osten, der zunehmende Unterstützung durch Russland erfuhr bis hin zur militärischen Intervention im Februar 2022, brach dieser Konsens zwischen der Politik und der Wirtschaft auf. In Deutschland übernahm die Politik das Heft des Handelns. Die Wirtschaft war nicht mehr in der Lage, Notwendigkeit und Möglichkeit akzeptabler Kompromisse zu vermitteln. Zu den tiefer liegenden Gründen gehörte, dass die politisch weltanschauliche Teilung in Ost und West auch nach dem Ende des Kalten Krieges fortbestand. Weder die Globalisierung noch der weltweite Triumph der kapitalistischen Marktwirtschaft konnten die wachsende Polarisierung des Westens und des Nicht-Westens aufhalten. Die Etiketten sind rasch zur Hand. Demokratie versus Autokratie, Liberalismus versus Zentralismus, Individualismus versus Kollektivismus. Dass es so kommen würde, war Mitte der 90er Jahre eigentlich schon absehbar. Obwohl das Jahrzehnt an schönen Bildern nur so überfloss. Das Europäische Haus, das Ende der Geschichte, Europa von Lissabon bis Vladivostok, The One World, das globale Dorf und dergleichen mehr. Nichts davon hat überlebt. Ein Berg ist zu klein für zwei Tiger, sagt ein chinesisches Sprichwort. Es beschreibt die Lage um 2000, die noch unter Michail Gorbatschow entstandene Vorstellung einer eurozentrischen ersten Welt um die Pole Washington, Brüssel und Moskau besaß nie den Hauch einer Chance. Wer hätte den Ton angegeben? Wer die Grundsätze bestimmt, nach denen politische Meinungen gebildet und Entscheidungen getroffen würden?
Meine Vorstellung von Eurasien entstand Ende der 70er und zu Beginn der 80er Jahre. Auch wenn der Begriff Eurasien damals nicht benutzt wurde. Ich hatte nicht nur die Gelegenheit, den Osten kennenzulernen, sondern konnte mir auf Fernreisen ein Bild der asiatischen Weiten machen. Orte und Menschen haben mich geprägt und eine Art eurasische Neugier geweckt. Für DDR-Bürger, sofern sie nicht Rentner, Sportler, Dienstreisende oder Journalisten waren, endete die Welt in westlicher Richtung am Harz. Nicht aber in östlicher Richtung. Ost, Südosteuropa, vor allem aber die Sowjetunion, ein unendlicher Raum, übte auf junge DDR-Bürger eine ungeheure Anziehungskraft aus. Ich erinnere mich an Reisen mit meinen Eltern auf der Wolga, von Kasan bis in den Süden nach Rostow am Don. Vorbei an der Geburtsstätte von Lenin in Uljanowsk, an den Schlachtfeldern von Stalingrad, mit der überlebensgroßen Statue der Mutter Heimat auf dem Mamajew-Kurgan. Dann weiter entlang der Steppe, wo 1961 der erste Kosmonaut Juri Gagarin mit der Kapsel von Wostok 1 landete, bis zum Schwarzen Meer mit Küsten und Gebirgen wie an der Côte d'Azur, was ich aber erst viele Jahre später konstatieren konnte. Mich faszinierte die Halbinsel Krim mit dem Schwalbennest bei Jalta, genauso wie die historischen Denkmäler, vor denen ich als Jugendlicher in Samarkand, Bukhara oder Shiva stand. Die Sanddünen in der Wüste Karakum hinterließen bleibende Eindrücke, genauso wie der Aufstieg zum Elbrus, von Idkul aus mit Rucksack, ohne Lift oder Seilbahn, über den Priot 11, die legendäre Hütte, wo sich im Weltkrieg die Gebirgsjäger bekämpft hatten. Vulkane lernte ich nicht erst auf Island, den Kanaren oder in Süditalien kennen, sondern auf Kamtschatka. Dort auf die faszinierendsten Farbenspiele der Natur. In Almaty, am Fuße des Pamirgebirges, mit dem großartigen Wintersportzentrum in Medeo, gewann ich eine Vorstellung von Kasachstan. Mein geografisches Bild des eurasischen Raums war früh herausgebildet. Ich wusste, wovon ich sprach. Später haben mich westdeutsche Kollegen immer wieder darauf hingewiesen, welch interessante Märkte doch in Kasachstan oder Kirgisistan existierten. Sie sprachen über etwas, das sie überhaupt nicht kannten. Aber sie hatten eine Meinung. Warum erzähle ich das? Weil meine eurasische Faszination mit der Jugend zusammenhing. Ich lernte die Menschen und Gebiete im Osten in einem Alter kennen, wo die Neugier und die Aufgeschlossenheit am größten sind. Später sah ich die Regionen vorwiegend unter professionellen Gesichtspunkten, politisch, infrastrukturell, ökonomisch und gesellschaftlich. Dennoch nahm meine Faszination stetig zu. Meine erste China-Reise führte mich 1997 an die Ostküste. Das Leben dort war damals noch sehr einfach, sehr primitiv. In Shanghai stand noch die später abgerissene Altstadt. Es war die Heimat der Kleinhändler und Handwerker, eine traditionelle asiatische Hafenstadt. Quer über die engen Gassen waren Wäscheleien gespannt. Von der bunt genannten Uferpromenade ging der Blick zur Sonderwirtschaftszone Pudong am anderen Ufer des Huangpu. Dort begann die Zukunft. Die ersten Baukräne überragten die Stadt. Bulldozer schoben die Reste der alten Fischerhütten zusammen. Die Vergangenheit war so präsent wie die Ahnung, dass hier etwas komplett ganz Neues entstand. Shanghai war die erste Stadt auf dem chinesischen Festland, die zur modernen Metropole wurde. Zu einem der Zentren der Finanz- und Bankenwelt. Auch in Shenzhen erlebte ich noch das alte Fischerdorf. Am Horizont jedoch die Wolkenkratzer von Hongkong. Es waren zwei Welten mit Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit. Mich hat es niemals losgelassen. Auch bei meinen späteren Reisen beeindruckten mich die Geschwindigkeit und der Enthusiasmus. Dort bauten Menschen an einer Welt, die mit unseren Vorstellungen von Zivilisations- und Stadtentwicklung gar nicht so in Einklang standen. Ähnlich war es Jahre später am Amur, dem mächtigen Grenzfluss zwischen Russland und China. Am Nordufer kleine russische Siedlungen mit bunten Holzhütten, schmalen Straßen. Auf der chinesischen Seite Hochhäuser und mehrspurige Autopisten. Ein Kontrast, der widersprüchlicher kaum vorstellbar war. Südlich des Flusses befeuert von Menschen, die den entlegenen Raum mit Leben füllten, mit neuen Perspektiven und Inhalten. Beeindruckend war auch Kasachstan. Wir fuhren von Almaty aus rund 6 Stunden über eine Schotterpiste nach Horgos an der chinesischen Grenze. Die Landschaft dort, endlose Wüste, nur wenige Hütten. Kioske säumten die Straße, kaum Leben. 2013 beschloss die chinesische Regierung, den verschlafenen Grenzort Horgos in einen Seitenstraßenhub umzuwandeln. Ein Zentrum für Logistik und Handel mit Zoll- und Steuerfreiheit, Universitäten und einer Bevölkerung von mehr als 2 Millionen Menschen. Heute ist die Stadt eine Schaltstelle für den eurasischen Warenverkehr. Güter aus ganz Asien werden in Horgos abgefertigt und vorbereitet für den Weitertransport nach Kasachstan, Russland und Europa. Es ist eine Region mit minus 45 Grad im Winter und plus 45 Grad im Sommer. Dazu weht pausenlos und vor allem zur kalten Jahreszeit ein scharfer Wind aus der Steppe. Auf kasachischer Seite gibt es lediglich ein Dorf mit Wohnraum für 5000 Einwohner. Aber es lebt dauerhaft kaum jemand dort. Auf chinesischer Seite haben sich bereits 500.000 Menschen niedergelassen. Eine Großstadt. Beide Siedlungen liegen in einer Zollfreizone, so riesig wie staubig, verbunden durch einen gewaltigen Grenzbahnhof. Besucher aus Kasachstan, die meisten von ihnen Händler, aber auch einige Touristen, lockt das chinesische Einkaufszentrum und die Fülle von bunten Casinos, Restaurants, Bars. Vor Jahren sah es dort aus wie auf dem Mond. Es gibt viele derartige Beispiele. Städte, die aus dem Boden schossen, Knotenpunkte kontinentaler Infrastruktur, Fabriken an Orten soeben entdeckter Rohstoffvorkommen. Eine ähnliche Dynamik war Mitte des 19. Jahrhunderts in Kalifornien zu beobachten, als binnen weniger Jahre hunderttausende Goldsucher an die dünn besiedelte Westküste strömten. Vergleichbar vielleicht auch mit der industriellen Erschließung Sibiriens, beginnend mit dem Bau der transsibirischen Eisenbahn Ende des 19. Jahrhunderts. In der Sowjetunion wurde der kollektive Druck zum Werkzeug des Fortschritts. Und zwar in allen Spielarten von Privilegien, Gehaltszulagen bis zur nackten Zwangsarbeit der Gulag-Häftlinge. Ausnahmslos alle Großprojekte seit dem Bau der Pyramiden am Nil sind letztlich kollektivem Druck geschuldet. Individuelle Gier und Abenteuerlust mögen die diversen Goldräusche erklären, aber nicht den Erfolg staatlicher Vorhaben in den kollektiv verfassten Gesellschaften des Ostens, zu denen auch Russland gehört. Auch bei der Realisierung der neuen Seidenstraße werden Menschenmassen administriert. Es herrscht das Diktat der Staatsräson nach innen wie nach außen. Auch in westlichen Staaten kennt man das Diktat der Staatsräson, kritisiert es aber bei anderen, wenn man selbst dadurch ökonomisch ins Hintertreffen gerät. Aus asiatischer Perspektive sind Vorgänge wie die Französische Revolution und die Bill of Rights von 1789, die zur Veränderung des europäischen Menschenbildes führten, Ereignisse von regionaler, keinesfalls universeller Bedeutung. Die europäische Aufklärung und deren Folgen sind das eine. Die in Fernost verbreitete Weltsicht, die seit einigen tausend Jahren vorherrschende konfuzianische Sozialethik sind das andere. Die Menschen dort reklamieren für sich ihre Werte und wünschen sich, nicht missioniert zu werden, wie er eben auch der Westen sich nicht vorschreiben lassen möchte, wie er zu leben hat. Die Menschen in Asien träumen ihre eigenen Träume und haben eigene Vorstellungen davon, wie sie leben wollen. Wir täten gut daran, uns hineinzudenken in ihre Vorstellungen von einem guten, für sie richtigen Leben, das uns fremd und anders ist. Es gibt keine vernünftige Alternative, als sich auf die Unterschiede einzulassen, diese zu akzeptieren und sie nicht überwinden zu wollen. Wir müssen fragen, wie bewältigen die Völker des Kaukasus ihre Konflikte? Wie entwickeln sie ihre Gemeinsamkeiten? Wie gelingt es den Usbeken und ihren Nachbarn, im Verhältnis der Religionen so viel mehr Respekt zu praktizieren als in Europa? Dort hat das Nach- und Nebeneinander der persischen und indischen Götter, des Christentums und des Islams kulturelle Gemeinsamkeiten hervorgebracht, die Europa bald bitter nötig haben wird. Gruppeninteressen und Gruppenbegeisterung rangieren höher als egoistische Selbstverwirklichung um jeden Preis. Gemeinschaft ist weniger ein Begriff, denn Realität, Basis und Inhalt derer Sozialisierung.
Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor sind die geostrategischen Interessen aus dem transatlantischen Raum, konkret jene der USA. Effiziente Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen Europa und China nützen eben nicht nur den Europäern, sondern auch den Chinesen. Die Volksrepublik China soll jedoch am wirtschaftlichen Aufstieg gehindert werden. Spätestens mit dem Pivot to Asia, dem Wechsel der Ostasien-Strategie unter Präsident Obama 2009 bis 2017, rückte Washington die Auseinandersetzung mit China ins Zentrum seiner Außenpolitik. Darum hatten die USA nicht nur kein Interesse, dass Europa und Asien erfolgreich miteinander kooperierten, sondern sie wollten es verhindern, dass beide Seiten davon profitierten, denn sie waren und sind beide ökonomische Konkurrenten der USA. Wer ein geopolitisches Interesse daran hat, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern oder zu verzögern, nimmt auf europäische Interessen keine sonderliche Rücksicht. Der europäischen Öffentlichkeit verkauft man das als Verringerung von Abhängigkeiten oder sogenanntes De-Risking. Doch das sind vorgeschobene Argumente. Die Herstellung systemrelevanter oder überlebenswichtiger Produkte wie Halbleiter, Insulin, Antibiotika und vielem anderen im europäischen Einflussbereich sollte selbstverständlich sein. Sie kollidiert auch keineswegs mit dem Ziel einer integrierten eurasischen Logistikinfrastruktur. Die Deutsche Bahn schuf nach 2017 eine eigene Struktur für den Bahnverkehr mit China. Dazu trennte sie sich von den russischen Gesellschaftern. Chinesische Angebote mit dem Ziel, ein chinesisch-deutsches Gemeinschaftsunternehmen für die Abwicklung der bilateralen Transporte zu gründen, blieben jedoch unbeantwortet. Die Strategie der Deutschen Bahn ist so zwiespältig wie insgesamt der Umgang der Bundesrepublik mit China. Einerseits möchte man von der Zusammenarbeit profitieren, andererseits mit angstvollem Blick auf den großen Bruder in Übersee sich nicht mit den Chinesen allzu sehr einlassen. Die deutsche Politik hatte keinen Plan, wie man sich gegenüber den potenziellen Kooperationspartnern verhalten sollte. Der seinerzeit zuständige Bundesminister Sigmar Gabriel verfolgte das sogenannte Sieben-Bahnen-Projekt aufmerksam und gab auch mehrfach die Empfehlung ab, sich als Brückenbauer und Übersetzer zwischen Chinesen und Russen in diesem Projekt zu engagieren. Doch der Kanzleramtsminister und spätere DB-Vorstand Ronald Pofalla war ganz anderer Meinung. Er verhinderte nicht nur ein fast ausverhandeltes Joint Venture mit einem großen kasachischen Logistikunternehmen, sondern warnte unablässig vor vermeintlich toxischen Kontakten zu Russland und China. So ließ sich die deutsche Politik zwar feiern, als im Frühjahr 2020 die ersten Corona-Schutzmasken per Containerzug in Deutschland eintrafen. Eine aktive Unterstützung des Logistikprojekts Neue Seidenstraße blieb jedoch aus. Investitionsangebote aus China, auch solche mit interessanter kommerzieller Perspektive, wurden nicht beantwortet oder abgelehnt. Selbstverständlich gibt es auch unter den Bedingungen konstruktiver Zusammenarbeit und integrierter Infrastruktur divergierende Interessen. Es gibt diesen Satz von Egon Bahr, den er 2013 einer Gruppe von Gymnasiasten mit auf den Weg gab. In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Die Wahrnehmung Chinas als Partner, Wettbewerber und Systemrivale ist darum keineswegs falsch. Doch was heißt das in der praktischen Politik? Von Partnerschaft jedenfalls ist gegenwärtig nur wenig zu sehen. Wer aber all jene als Feinde behandelt, die keine hundertprozentigen Freunde sind, der wird der vielen Konflikte nicht mehr Herr, die sich aus einer Rivalität ergeben. Ein Beispiel dafür, dass nationale Interessen und logistische Integration einander ausschließen können, bot 2017-18 der Streit um die Lieferung chinesischer Autobatterien an europäische Kunden. Insbesondere die Deutsche Bahn drängte damals darauf, Batterien für Automobile ins Lieferprogramm der Bahn mit aufzunehmen. Dem Eisenbahntransport auf der Seidenstraße hätte ein solcher Schritt einen gigantischen Schub verliehen. Doch die Chinesen wiegelten ab und machten, Batterien sind ein Gefahrengut, Prüf- und Zulassungsverfahren geltend. Die zogen sich in die Länge, weshalb sich der Verdacht auftat, dass man auf diese Weise die Entwicklung der E-Mobilität in Europa ein wenig bremsen wollte. Zumal China selbst E-Autos produzierte, die man in Europa verkaufen wollte. Partnerschaft und Kooperation in der globalisierten Welt verlangen Akzeptanz, Respekt und Dialog, aber auch Klugheit und taktisches Geschick. Ob China ein Systemrivale oder nicht, was bedeutet Systemrivale eigentlich? Wer ist, werden wir hier nicht erörtern. Partner und Wettbewerber trifft zu. Und da ist nicht nur China. Partner und Wettbewerber sind auch die USA und andere Staaten in einer zunehmend multipolaren Welt. Klugheit liegt dann darin, mit all diesen Partnern so viele Win-Win-Situationen wie möglich zu realisieren, ohne ihnen als Wettbewerber übermäßige Blößen zu bieten. Die Entwicklung der neuen Seidenstraße, insbesondere der eisernen Seidenstraße als Inbegriff eurasischer Eisenbahnkonnektivität, wird sich nicht zurückdrehen lassen. Und das ungeachtet der bedrohlichen politischen Blockbildung, der Interessenkonflikte zwischen West und Ost und der daraus folgenden Sanktions- und Subventionspolitik. Dennoch sind einige aus europäischer Sicht bedrohliche Tendenzen festzustellen. Im maritimen Bereich der Seidenstraße schaffen chinesische Konzerne wie Costco, China Merchants, Sinotrans und andere vollendete Tatsachen. Sie setzen wohl auch aus Reflex auf die Abschottung, nicht länger auf die Kooperation mit den Europäern, sondern forcieren eigene Logistikangebote. Sie erwerben Beteiligungen in großen europäischen Häfen oder kaufen sich, wie in Griechenland in Piräus, gleich eigene Häfen. Dort bieten sie dann konkurrenzfähige Lösungen ohne politische Rücksichtnahme an. Häfen an der Adria und der europäischen Atlantikküste buhlen durchaus um chinesisches Engagement. Verlierer sind die Europäer, die europäische Logistikindustrie und die vielen Mittelständler, die eigentlich in der Lage sind, sich in dem Bereich außerordentlich innovativ zu engagieren. Ein anderes Beispiel. Die Nutzung staatlicher Schienennetze und Triebfahrzeuge ist traditionell ein Vorkassegeschäft. Wurden noch nach 2010 die meisten Entscheidungen über eurasische Containertransporte in den europäischen Konzernzentralen und ihren Logistikabteilungen getroffen, hat sich die Entscheidungsfindung heute fast komplett nach Asien verschoben. Immer mehr Planer und Entscheider von Logistiklösungen im weltweiten Wettbewerb sitzen in China oder Asien. Damit wird die Vorauskasse aus Europa zum Bumerang. Immerhin trägt die Frachtfinanzierung wesentlich zum Warenwert und der Preisbildung bei. Damit zur Konkurrenzfähigkeit des gehandelten Produkts. Die Chance, dieses Element im Interesse der europäischen Konsumenten zu nutzen, wird immer geringer. Will heißen, wenn die Transportkosten von der Konkurrenz bestimmt werden, muss man sich nicht wundern, wenn auch der Preis der beförderten Waren steigt.
Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind die Versuche gescheitert, unsere westliche Ideologie, individuelle Freiheit, repräsentative Demokratie, liberale Werte wirklich in die Welt zu tragen. Die eurozentristischen Zukunftsvorstellungen, in denen Europa als Stichwort und Ideengeber für die Welt fungiert, werden sich nicht realisieren. Europa und der globale Westen können nun entscheiden, ob sie dem Rest der Welt, der auch in Zukunft anders verfasst sein wird, als man selbst, den Rücken kehren und sich weitgehend abschotten. Oder eben nicht. Die Abschottung wird ernsthaft von einigen erwogen. Immerhin zählt der globale Westen, Europa und die europäischstämmigen Länder der neuen Welt fast 1 Milliarde Menschen. Rund die Hälfte davon lebt in der EU. Wir können auch allein existieren. Wir können die Blockbildung vorantreiben, die sich seit einigen Jahren abzeichnet. Der globale Westen und Amerika und die EU als der eine Pol, einige eurasische Länder um China und Russland als der andere. Die übrige Welt arrangiert sich dann opportun, je nachdem, wie es ihnen passt. Die Konsensationskerne der neuen Blockbildung existieren bereits. Die NATO und die G7 auf der einen Seite, die BRICS Plus und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SCO auf der anderen. Der Westen, das ist die Alternative, könnte aber der Welt auch signalisieren, das wollen wir nicht.
Wir wollen zwar weder einen Putin als Herrscher noch einen Parteidiktator wie in China. Wir stehen für unsere Werte und für unsere Ordnung ein, in einem Teil der Welt. Mit welcher Farbe der Rest der Welt seine Innenwände streicht, liegt außerhalb unserer Macht und Zuständigkeit. Da mischen wir uns nicht ein. Das entscheiden die Völker und ihre Regierungen allein. Neoautarke und isolatorische Konzepte führen in den Untergang. Die Kooperation Europas mit dem eurasischen Großkontinent wird zur alternativlosen Strategie. Das europäische Schicksal hängt an der Integration. Die Welt braucht uns weniger als wir sie. In der Wahrnehmung rangiert Europa unter ferner Liefen. Niemand da draußen wartet auf uns, auf unsere Ordnung, unsere Werte. Aber wir können Europa mehr Gewicht geben, indem wir uns ändern. Auf nationale Alleingänge verzichten, die uns schwächen. Abkehr von blinder Nibelungentreue zu den USA, die ihre nationalen Interessen rücksichtslos verfolgt. Auch gegen Verbündete, siehe America First. Wir wollten in einem multipolaren Konzept mitspielen. Zur ersten Geige wird es nicht reichen, aber zum soliden Teamplayer schon. Von uns hängt auch das künftige europäisch-russische Verhältnis ab. Seine Gestaltung gehört zu den schwierigsten und größten Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte. Ideologisch abgerüstet werden muss jedoch auf beiden Seiten.
Wir haben zum Schluss unserer Arbeit und hier auch am Schluss des Buches ein Interview aufgezeichnet, wie wir einfach so im Garten auf der Terrasse gesessen sind, und das haben wir 1:1 in Text übertragen. Und vielleicht lesen wir das mal mit geteilten Rollen, so wie wir es geführt haben, einfach vor. Uwe, du fängst an.
Eigentlich wuchs das Buch ja aus einer Stimmung oder Laune, die von Anfang an mit der Motivation einer jüngeren Generation etwas zu hinterlassen begann. Natürlich stellt sich die Frage, sind wir überhaupt Eurasien-Experten?
Nee, sind wir nicht. Definitiv. Keine Wissenschaftler und keine Politologen. Ich denke, genau diesem Umstand verdankt das Buch auch einiges. Wir schreiben eben nicht objektiv und distanziert über einen Gegenstand, sondern gewissermaßen aus der Mitte des Gegenstands heraus.
Ja, wir sind Menschen, die beide ein Vierteljahrhundert lang in Eurasien gelebt haben, gearbeitet, viel Freunde gewonnen haben. Damit verbinden sich natürlich Erinnerungen und Emotionen. Was wir schreiben, haben wir erlebt und erfahren. Alles aus erster Hand.
Es hat uns auch etwas dorthin gezogen. Das lässt sich gar nicht so leicht erklären. Was hat für dich, abgesehen von deinen Reisen als Kind, den Ausschlag gegeben, dass du bis heute an dieser Weltregion hängst?
Das waren die Menschen, die ich kennengelernt habe. Was mich am Anfang motiviert hat, ich wollte unternehmerisch tätig sein. Ich wollte Dinge, die ich damals gelernt hatte, auch in den USA.
Da hättest du ja auch in Amerika unternehmerisch tätig sein können.
Ja, die wollte ich aber umsetzen in einem Markt, der anders war und von dem ich wusste, ich habe dort Vorteile. Zum Beispiel spreche ich Russisch und ich habe Geld gebraucht.
Nur das lag ja fast auf der Straße nach 1990.
Ja, das lag auf der Straße und die Chancen waren im Osten für Ostdeutsche größer als in den neuen Bundesländern.
Was haben wir als Deutsche eigentlich mitgebracht, das uns dort geholfen hat?
In den ersten Jahren war mir ganz wichtig zu erklären, ich bin jemand, der genau wie die Leute in der ehemaligen Sowjetunion gelebt und gearbeitet und eine Zeitenwende durchgemacht hat. Genau wie sie musste ich mich neu definieren. Das hat uns zusammengebracht. Die Frage, kommst du aus dem Osten oder aus dem Westen, habe ich in den ersten Jahren sehr oft gehört. Und wenn ich gesagt habe, ich komme aus dem Osten, dann half mir das.
Weil eine gemeinsame Erfahrungsbasis vorausgesetzt wurde.
Ja, wir waren unter unseresgleichen.
Für mich war das damals auch Zeitenwende, aber eine selbstgewählte. Um 1990 erschien mir der Westen fad und perspektivlos. Irgendwie habe ich die Sackgasse vorausgespürt, in der wir heute stecken. Als ich die Chance bekam, nach Moskau zu gehen, tat ich alles dafür. Der Osten war wie ein Magnet. Das war er für mich aber schon vorher. Ich war Anfang der 80er als Student ein Jahr in Südasien unterwegs. Es ging also nicht primär um Russland. Das hat sich auch nicht geändert. Ein emotionaler Magnet.
Und immer auch eine Herausforderung.
Ja, aber mehr als das. Herausforderungen gibt es auch in Amerika.
Es war etwas nicht Greifbares, das mich immer motiviert hat. Was mir viel Kraft gegeben hat. Das waren die Russen. Meine Mitarbeiter, die relativ rasch gemerkt haben, okay, der Deutsche, der nimmt uns ernst. Der weiß, was er will. Und wir können unsere Meinung sagen. Das war oft mehr als ein Arbeitsverhältnis. Da haben sich Freundschaften entwickelt. Trotz aller Probleme, die es im täglichen Leben natürlich gab.
Hattest du eigentlich je den Eindruck, dass die Russen dir nach dem Mund reden? Ich konnte anfangs wenig Russisch und viele Russen, wenn die hörten, da kommt ein Deutscher aus dem Westen, erklärten mir auf Englisch, wie modern und liberal und demokratisch und aufgeschlossen sie waren. War das bei dir anders?
Ja, natürlich gab es solche, die das versucht haben. Aber darin unterscheiden wir beide uns sicherlich. 25% der menschlichen Entscheidungsfindung kommen aus der Ratio und 75% aus dem Bauch, aus dem Gefühl. Und das habe ich sehr, sehr oft gespürt. Die Bauchentscheidungen der Russen und meine Bauchentscheidungen lagen nah beieinander. Die Erfahrung der Trennung vom Westen über die Zeit des Kalten Krieges hinweg, die ähnlichen Lebensumstände, sie in der Sowjetunion, ich in der DDR, das hat schon Gemeinsamkeiten geschaffen.
Das Emotionale ist sicher mit ein Grund, warum wir uns beide dort wohlfühlten. In der ganzen slawischen Welt, Polen, Balkan, Russland, hast du eine andere Einstellung zu Gefühlen. Emotionen gehören dazu. Und wir sind beide keine übertriebenen Vernunftmenschen. Die gibt's ja in Deutschland genug. Da wird auf Sachlichkeit Wert gelegt. Emotionen werden eher verdrängt. Wenn man mich im Westen gefragt hat, was gefällt dir dort eigentlich, habe ich immer geantwortet, die emotionale Energie. Und das gilt bis heute, unabhängig vom Grad der politischen Freiheit. Die emotionale Energie des Ostens.
Was mich natürlich mit den Russen verbunden hat, das war die gemeinsame Sozialisierung. DDR, Sowjetunion. Ähnlich. Sehr stark war der Friedensgedanke ausgeprägt. Ein übergreifendes und verbindendes Thema. Natürlich hatte das in der Sowjetunion damit zu tun, dass viele Familien Opfer im Zweiten Weltkrieg hatten. Dann kam noch Krieg und Tod in Afghanistan. Und die Quelle des Krieges, das war das internationale Finanzkapital, die Oligarchie. Der russische Mensch verkörperte den Frieden. Was natürlich auch eine Rolle spielte, war die kollektivistische Gesellschaft.
Man reduziert das oft auf den Systemgegensatz kollektivistischer Kommunismus gegen individualistischen Kapitalismus. Mein Eindruck war aber, auch in der Zeit weitgehender Liberalität, in den Jelzin- und ersten Putin-Jahren, dass Russen an sich schon weniger individualistisch sind als die Westeuropäer. Es herrscht ein anderes Verhältnis zur Familie, zu Freunden, auch zur Natur. Ich bin sicher, das war im 19. Jahrhundert nicht anders, als es noch überhaupt keinen Kommunismus gab.
Genau, das hat viel mit Familie zu tun. Die russische Gesellschaft, die kommt vom russischen Dorf. Da haben Generationen unter einem Dach gelebt. Die Strukturen der russischen Gesellschaft haben nichts mit dem westlichen Verständnis von Freiheit und Demokratie zu tun, sondern mit solchen Traditionen, sicherlich auch mit sowjetischen und orthodoxen. Dennoch muss ich sagen, dass bei mir in der ganzen Zeit, also von Mitte der 90er bis in die 2020er Jahre, niemals die Intention da war, permanent in Russland zu bleiben. Das Angebot gab es, auch das der russischen Staatsbürgerschaft.
Mit dem Gedanken habe ich sogar mal gespielt.
Das erste Mal, wo ich wirklich das Gefühl hatte, in Russland zu Hause zu sein, das war nach über 20 Jahren. Das war 2018, während der Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, das ging mir ähnlich. Es dauert lange. Lange ist man fasziniert, aber bis man wirklich ankommt, dauert es. Ich würde sagen, 10 Jahre mindestens.
Es hängt natürlich vom Umfeld ab, in dem man sich bewegt.
Mir war immer klar, auch wenn ich einen russischen Pass hätte, wäre ich kein Russe, sondern bliebe ein Deutscher in Russland. Was übrigens kein Problem darstellt, das ist eine uralte Konstellation. Ich halte darum die Diskussion um die doppelte Staatsangehörigkeit sowieso für völligen Unsinn.
Naja, die Russland-Erfahrung passte mir natürlich auch gut ins Konzept, als ich dann nach China ging. Ich kam ja nicht bloß aus der DDR, sondern hatte auch die Zerrissenheit der russischen Gesellschaft erlebt. Jedenfalls begriff ich rasch, dass es in China ähnliche und aber auch andere Regeln gab. Im Grunde verfolgen die Menschen überall das gleiche triviale Ziele wie die gleichen trivialen Ziele wie die Westeuropäer. Auch in China gibt es Individualität und die Suche nach beruflichem und nach persönlichem Erfolg. Wenn man offen kommuniziert, und das habe ich immer getan, in Russland und in China, und überall, dann findet man Transparenz und Zuhörer. Besonders das Zuhören hat mich beeindruckt. Die Russen und Chinesen haben mir mehr zugehört als viele Deutsche, gerade eben auch aus den alten Bundesländern. Das war für mich schon motivierend.
Das Thema Vielfalt hat uns beschäftigt. Es gibt in Eurasien eine Vielfalt an Zivilisationen, an Kulturen und Völkern. Das hat nichts mit dem Gesellschaftssystem zu tun. Ein autoritäres staatliches System in Zentralasien sieht zudem ganz anders aus und funktioniert auch ganz anders als in China oder Südostasien oder Russland. Mir begegnete dort eine gewachsene, von Systemen völlig unabhängige Vielfalt. Wer beruflich in Eurasien unterwegs ist, sollte diese Vielfalt unbedingt erkennen und berücksichtigen. Sie macht aus, was der europäische Besucher als hintergründig erfährt. Die ungeschriebenen Regeln, die Bedeutung von Respekt und Achtung oder von persönlichem Vertrauen. Man wird auch nur dann Erfolg haben, wenn man in der Lage ist, mit dieser Vielfalt in der gesellschaftlichen Realität nicht nur umzugehen, sondern sie in das eigene Leben aufzunehmen, in die eigene Tätigkeit zu integrieren.
Absolut. Das macht es so schwer für jeden, der sich nur aus den Medien über Russland und China und die Menschen dort informiert. So jemand kann sich nicht vorstellen, dass man als Deutscher in beiden Ländern sehr gut leben und arbeiten kann. Ich persönlich und meine Familie, meine deutschen Freunde. Niemand hat sich je in irgendeiner Form ausgegrenzt gefühlt. Im Gegenteil. Wir haben so großartige Erlebnisse gehabt. Ich möchte darauf nicht verzichten. Das bleibt ein Schatz in meinem Leben.
Für mich ist die einzige Lektion aus unserem Buch: Lass dich auf keine politischen, ideologischen oder systemischen Vereinfachungen ein. Ich habe das Recht auf ein differenziertes Leben, ohne Menschen, die mich mit ihren Dogmen und Ideologien zuschütten. Geht dir das auch so?
Das geht mir absolut so. Ich habe darüber immer wieder mit meinen Kindern gesprochen. Für mich ist wichtig, werden sie in 20 Jahren unsere Einschätzungen und Prognosen immer noch teilen? Lassen sie einen Teil meiner Erfahrungen in ihre eigene Lebensplanung einfließen? Man wünscht sich das natürlich. Zwei meiner Kinder sind an Asien interessiert. Auch an einer beruflichen oder privaten Perspektive dort. Wenn das eine Frucht meines Arbeitslebens und auch dieses Buches wird, wäre ich schon sehr, sehr glücklich.
Ich drücke die Daumen. Aber warum sind unsere Russland-Jahrzehnte am Ende irgendwie gescheitert? Für mich war ein europäischer Krieg mit Russland als Kriegspartei, dazu noch als Aggressor, bis vor wenigen Jahren unvorstellbar. 2022 schon nicht mehr ganz, aber definitiv in den Jahren davor. Inzwischen begrüße ich alles, was uns weiterbringt in der Welt.
In meinem Leben gab es zwei große Brüche. Der eine war 1989, der Untergang der DDR. Und die Selbstfindung in einem neuen Land, einem neuen Umfeld. Der zweite Bruch ist ebenfalls der 24. Februar 2022. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Meine Freunde habe ich nicht verloren, die sind immer noch da. Aber irgendwann habe ich mich bekannt. Ich bin Deutscher und ich lebe hier. Trotzdem bleibt die Berufung, mit der eigenen Lebens- und Arbeitserfahrung beizutragen, dass die Welt, Russland inklusive, wieder ein Stück näher rückt. Eine andere Zukunft ist für mich nicht vorstellbar.
Das ist unsere Botschaft. Die alte Zeit wird nicht wiederkehren. Die Zeitenwende ist erfolgt, man muss Abschied nehmen können. Aber wir müssen verhindern, dass die Zeitenwende ein Dauerzustand wird. Aus eben dem Grund müssen wir die neuerliche Blockbildung bekämpfen. Die Zeitenwende muss Episode bleiben. Aber von wem geht das Neue aus? Warten wir auf die Chinesen, dass sie zu uns kommen und sagen, wir wollen so werden wie ihr?
Das Neue geht immer von Menschen aus. Mein Traum wäre, dass wir mit unserem Buch Diskussionen zwischen Menschen in ganz Eurasien auslösen. Gerade auch an der etablierten Politik vorbei. Diskutieren, sich mitteilen und Kompromisse finden. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Das Primat der Politik ist ein Dogma. Dieser vermeintlich unumstößliche Wahrheitsanspruch ist zu revidieren. Beziehungen entwickeln sich aus wirtschaftlichen Interessen und kulturellen Interessen. Bei Interessenskonflikten, bei der Diskussion von Problemen wie Mobilität, Migration, Klimawandel und so weiter, muss man gemeinsam nach Lösungen suchen. Das ist aber unmöglich, wenn man sich abschottet. Jeder muss seine Lösung präsentieren können, auch wenn sie konfrontativ sind. Deshalb sprechen wir ja von Augenhöhe, Respekt und Dialogbereitschaft. Es ist die einzigste Art und Weise, wie Menschen friedlich miteinander leben können.
Man kann es nicht oft genug sagen, das Primat der Politik ist latent totalitär. Und Blockbildung ist die absolute Negation von Vielfalt und gegenseitiger Befruchtung. Manchmal habe ich das Gefühl, viele wollten am liebsten zurück in die Schwarz-Weiß-Welt des 20. Jahrhunderts. Das war irgendwie bequem, wenn du weißt, wer dein Feind ist. Wenn alles so einfach ist, eben nur schwarz oder weiß. Meine Botschaft für die nächste Generation ist, man muss die Vielfalt zulassen. Man muss sich auf die Veränderung einlassen. Das gilt genauso für unser eigenes Land. Die Welt draußen verändert sich, die Welt drinnen auch. Das ist auch ein Phänomen der eurasischen Konnektivität. Leitkultur und Homogenität waren einmal. Und was man nicht verändern kann, das sollte man akzeptieren.
Völlig richtig. Eurasien findet auch bei uns in Deutschland statt. Die Zukunft wird von Zuwanderern mitgestaltet. Spätestens in der nächsten oder übernächsten Generation. Wir wären auch dämlich, deren Potenziale nicht zu nutzen. Ihre interkulturelle Kompetenz, ihre Sprachkenntnisse. Was mich dabei bewegt, das ist das Bild von der Karawane. Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. Wir dürfen nicht die Hunde sein, wir müssen mit der Karawane ziehen. Vergangenheit ist Vergangenheit. Eine schöne Erinnerung, die nicht mehr wiederkehrt.
Vielen Dank.